ist uns schon aufgefallen, dass unser Schöpfer ungeheure Interesse an jedem von uns hat? Nein, er möchte nicht das, was wir tun oder wie wir das tun an erster Stelle. Er hat Interesse ganz persönlich an dir selber. Und er kämpft darum, für diese Aufmerksamkeit. Er kämpft darum, dass du das merkst und ich auch. In der Bibel lesen wir viele verschiedene Möglichkeiten, wie er das zeigt. Und er bedient sich sogar Gegenstände. Er nimmt einfach aus der Tierwelt ein Tier und sagt, so ihr Lieben. Und dieses Tier hat etwas ganz Besonderes. Und da möchte ich dadurch euch etwas zeigen. Zum Beispiel, er nimmt die Ameise und sagt, seid so fleißig wie die. Wer nicht rechtzeitig fleißig ist, muss im Winter hungern. Oder er nimmt den Löwen und er sagt so, und der präsentiert Stärke und Majestät. Und dann nimmt er die Taube. Die Kinder da vorne, die haben hier reingeschaut und gespickt und haben gesagt, du, da ist eine Taube drin. Ist allerdings nicht. Taube präsentiert Reinheit und Treue. Oder er nimmt das Lamm und gerade Jesus Christus präsentiert dieses unschuldige Lamm, was für die Sünden anderer geschlachtet und getötet wird, damit die Sünden vergeben werden können oder reingewaschen werden können. Na, heute geht's um keinen von diesen Tieren, heute geht's um einen Vogel. Und dieser Vogel ist dermaßen herausragend, dass er mindestens 38 Mal in der Bibel erwähnt wird. Er lebt bis zu 40 Jahre lang. Und wenn Gott den so viel Mal uns unter die Nase reibt, schaut mal, wie dieser Vogel ist und ich bin noch viel besser, dann meine ich, sollten wir uns diesen Vogel etwas genauer anschauen. Wir wollen nicht den Vogel sehen, wir wollen ja Gott sehen und seine Bemühungen um uns. Aber der Vogel selber, der hat's an sich. Lass uns ihn mal anschauen. Und zwar, es geht um den Adler. Das ist der Geier. Oh, Entschuldigung, der Adler. Das ist der Adler, um den es geht. Aber davor möchte ich erstmal die Bibelstellen lesen. Jetzt war ich nicht schnell genug. Punkt. Jetzt habe ich das angemacht. Ja, du sagst. Es funktioniert sogar. Ich lese aus 5. Mose, Vers 32. Kapitel von Vers 10. Gott spricht zum Volk Israel. Er fand ihn in der Wüste, in der Dürre, einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Die nächste Bibelstelle ist Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht matt werden. Was ist denn an diesem Vogel denn sowas interessant, dass Gott ihn benutzt, um uns etwas zu zeigen, mit welchem Interesse er uns begleitet? Nun, diesen Vogel begleitet seine einzigartige und Stärke, macht ihn zu einem majestätischen Volk, Vogel, der im Himmel kreist. Er sieht nicht nur schön aus, er ist ein großer, mächtiger Vogel. Zum Beispiel Steinadler, die hier bei uns leben, haben eine imposante Spannweite über 2 Meter, was ihre Flügel angeht. Sie breiten Schwingen und nutzen sie als Segel aus und drehen und drehen können immer weiter, höher und damit weiter, ohne viel Kraft aufzubringen. Und dabei ist es schön anzuschauen. Wirklich schön, wie der so im Himmel fliegt. Dieser König der Lüfte hat keine natürlichen Feinde. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Aber dieser räuberische Vogel hat aber auch noch eine andere Seite. Der hat nicht nur sehr große Kraft, aber er kann tatsächlich mit seinen Kindern, mit seinen Nachkommen sehr interessant und sehr mütterlich, väterlich umgehen. Und das ist die zweite Seite von dem Adler, dem König der Lüfte. Seine behutsame Fürsorge für seine Jungen. Nachdem das Weibchen 1-2 Eier ausgebrütet hat, bleiben die Jungtiere in sogenannten Horst, in ihrem Strauchwerk. So heißt das Nest. Zweimal spricht die Bibel vom Vorbild der Vogeleltern, wie sie mit ihren Jungen umgehen. Adlereltern pflegen ihre Nachkommen gemeinsam aufzuziehen und sie bleiben aber auch lebenlang zusammen. Und sie sind dafür bekannt, dass sie viel tun, um ihre Jungen zu schützen. Zum Beispiel, wenn es stürmt, dann steht der Adler aufrecht über dem Nest, mit weit ausgebreiteten Schwingen, damit die Kleinen nicht davongetragen werden. Bei starker Hitze gibt er mit seinen Flügeln Schatten. Wenn die Adlerjunge frieren, dann setzt er sich einfach drauf und wärmt sie mit einem eigenen Körper. Wenn die Kleinen Federn bekommen, dann fliegen die Eltern über dem Nest, schwingen mit den Flügeln, zeigen, wie man das tut, um zu fliegen, zu lernen. Nicht nur die kleinen Adler ahmen ihren Eltern nach. Menschenkinder tun es auch. Und ich hatte mal einen Mitarbeiter in der Bibelschule beobachtet. Er sieht, wie sein kleiner Sohn mit anderen spielt und seinen Finger hebt und so macht. Er sagt, komm mal her, mein Kleiner, du sollst nicht so machen. Ja, Papa. Dann geht der Papa und der Kleine fängt wieder so an. Er kann es nicht anders. Er redet so wie sein Papa, er ist Sohn seines Papas. Gut, bei den Tieren ist das nicht viel anders. Junge Adler ahmen ihren Eltern an. Nachschlagen ebenfalls mit den neuen Flugfedern. Der Wind, den die Eltern verursachen, hebt die Kleinen ein wenig empor, sodass sie lernen, ihre Flügel zu gebrauchen. Mit 8 bis 10 Wochen sind dann die erste echte Flüge dran. Ein paar Zentimeter über dem Nest. Und das nächste Ziel ist, lernen zu fliegen außerhalb des Nestes. Denn dazu ist der Vogel ja auch bestimmt. Dann heißt es, raus aus dem Nest. Wenn die Kleinen dann ihre Flugfedern bekommen und die Zeit ist, Flüge zu werden, beginnt der Ernst des Lebens. Die Eltern helfen ihnen damit, dass sie ihnen kein Fressen bringen. Was das für ein Geschrei ist, diese Entwöhnungszeit, das ist fürchterlich. Aber was muttert Mut? Es will ja gelernt werden, selbstständig zu werden. Irgendwann aus lauter Hunger wagen sie es raus aus dem Nest. Wenn es überhaupt nicht geht, dann schubst das Elternteil mit dem Schnabel den Kleinen raus. Nein, wenn der Kleine diesen Schubs als wirklich eine gemeine Haltung der Papas oder der Mamas findet, ist das dermaßen wichtig, dass man das tut, damit man tatsächlich lernt, Flüge auszubreiten und den Wind spüren, wie er kommt. Wir haben ja gerade der 5. Mose 5, 32 gelesen. Und da sieht es so aus, Gott sagt, wie ein Adler habe ich euch auf meinen Flügel getragen. Und die Vogelkunde sagt, das stimmt. Wenn der Papa den Kleinen mit dem Schnabel aus dem Nest geschubst hat und der mit laut großen Augen in voller Panik runterfällt, fliegt der Papa hinterher. Darunter und mit dem Aufwind, den er verursacht, hilft er ihm wieder hoch. Das heißt, der Papa steuert von unten auf. Es sieht so aus, als ob tatsächlich der ihn trägt. Ich wundere mich darüber, dass zur Zeit Mose das bekannt war und uns bis jetzt das noch immer verborgen geblieben ist. Aber das sind Tatsachen. Und Gott, der Herr, nimmt diese kleinen Sachen, um uns zu sagen, ihr Lieben, auch wenn ihr meint, ich bin gemein zu euch, dass ich euch aus dem Nest geschubst habe. Und wenn ihr meint, jetzt in aller Panik runterfallen zu müssen, bin ich noch immer unter euch. Ich gebe den Aufwind und helfe euch tatsächlich wieder hoch. Es geht darum, dass ihr dieses Vertrauen zu mir habt, dass ich es gut mit euch meine. Aber zurück zum Adler. Dieses schöne Zusammenspiel ist nicht nur schön anzusehen, das offenbart ganz neue Eigenarten unseres Gottes zu uns Menschen. Jemand hat mal gesagt, wenn du dich auf Gott verlässt, dann gibt dir das Gefühl, als gingst du über einem Drahtseil. Aber unter dir ist ein Sicherheitsnest ausgebreitet. Es sind die Arme unseres ewigen, liebenden Gottes, die dich dabei halten. Und es gibt keinen Ort, an dem er nicht ist und wo er dich nicht finden kann. Psalm 139. Und nehme ich die Flügel der Morgenröte und ginge zum äußersten Meer. Und da bist du auch. Oder in 5. Mose heißt es, in seiner Majestät fährt er Gott über den Himmel. Auf den Wolken eilt er dir zu Hilfe. Der ewige Gott ist deine Zuflucht. Und wenn wir gerade über die Verfolgung von Juden, Judenhass hören, heißt es noch immer, der Allmächtige kämpft um Aufmerksamkeit. Natürlich ist das nicht schön. Natürlich hat man das nicht verdient. Natürlich ist das nicht berechtigt. Und trotzdem stehen wir mitten im Krieg. Nur diesmal kämpft Gott mit dem Satan. Und wir sind die, an denen das ausgetragen wird. Kommen wir wieder zurück zu unserem Adler. So schön er aussieht, dieser Adler muss mehrere Prozesse über sich ergehen lassen. Ist was ganz Außergewöhnliches, habe ich bei ihm entdeckt. Der Adler und seine große Schwachheit und Stärke in seiner Stärke im Alter. Der Adler hat etwa 7000 große Federn. Im Gegensatz zu anderen Vögeln verliert dieser Adler nicht jedes Jahr seine Federn. Nur ein bis zweimal in seinem Leben. Wenn er 40 wird, dann heißt das, jeder 20 oder 15 oder 10 Jahre. So lange trägt er seine Feder. Nur, wenn man so weit ist, dass der Adler in den Mauser kommt, dann sind seine Federn schmutzig, ganz lang geworden und schwer. Seine Krallen sind lang und stumpf geworden. Sein Schnabel hat sich abgenutzt. Und sein Federkleid so schwer, dass er nicht mehr jagen kann. Wenn er mal tatsächlich aus der Luft auf die Erde kommt, um Beute zu schlagen, kommt er nicht wieder hoch. Und wenn er mühsam sich endlich mal wieder zu seinem Horst nach oben gekommen ist, dann traut er sich nicht noch mal raus. Dieser stolze Vogel wird jetzt schwach, hungrig und zottelig. Er kann nicht selbst sich versorgen, wird aber von anderen Adler versorgt. Interessanterweise, wir Menschen sind da wesentlich rücksichtsloser gegeneinander als diese Vögel. Nicht nur der Partner sorgt dafür, dass er noch was bekommt. Kinder, Verwandte oder sogar fremde Adler, die versorgen ihn mit Resten, die sie nicht selbst mehr brauchen. Man hilft sich gegeneinander. Nur für den Adler selber wird es jetzt sehr, sehr kritisch. Nicht nur, dass seine ganze Feder rumhängen. Auf einmal fängt es bei ihm an seinem Schnabel an, gelbes Hornharz rauszukommen. Der bildet ein Überschnabel und klebt ihm regelrecht den Mund zu. Er kann nicht mehr fressen, ist unfähig geworden zu fliegen und er muss Hunger leiden. Und damit verliert er immer mehr an Kraft. Gibt ein ganz trauriges Bild von sich. Flügel hängen runter, schleifen am Boden. Von seiner Größe und Majestät, die er als junger Adler ausstrahlt, ist ein erbärmlicher Vogel übrig geblieben. Ist ja klar, dass diese Mauser nicht jeder Vogel überlebt. Aber was tut man in solchen kritischen Situationen? Wie reagiert man? Ich weiß, wie ich reagiere. Wenn ich in der Enge getrieben werde, dann werde ich sehr cholerisch. Um mich irgendwie davon zu befreien, mache ich Kleinholz. Rechts und links. Und wenn jemand von den Menschen mir drankommt, sind sie auch betroffen, auch wenn ich sie nicht unbedingt treffen will. aber so reagiere ich, ist nicht immer das Schöne. Aber der Vogel macht das anders. Er zieht sich in die Einsamkeit zurück. Er flieht regelrecht in die Berge, raus aus seinem Nest, verstecken. Und dort, in dem Versteck, fängt er mit letzter Kraft sich anfangen zu schütteln, mit Flügel zu schlagen und die schweren Federn, die nur noch lose hängen, fallen von ihm ab. Und wenn er nach einer ganzen Woche dieses Schütteln dabei, sieht er aus wie ein gerupftes Huhn. Alles andere als schön aus anzusehen. Und dann fängt er an, aus lauter Verzweiflung mit seinem Schnabel an einen Stein zu schlagen, zu wetzen, zu schlagen, rechts, links, oben, runter. Und siehe da, ein Wunder, der alte Schnabel bricht Stück für Stück ab und darunter kommt ein neuer. Und er lässt sich sogar öffnen. Er kann ihn wieder gebrauchen. Dieses Präzisionsinstrument, was scharf ist, ist eigentlich seine Überlebensmesser. Langsam pepelt sich dieser Vogel wieder an. Er beginnt zu fressen, bekommt neues Gefieder, aber er bleibt versteckt, bis die Feder vollständig nachgewachsen sind. Und nach einer Zeit sieht man einen ausgehungerten Adler, wie er sich mit neuen Federn aufschwingt, mit ausgefahrenen Krallen auf die Beute stürzt. Jetzt ist kein Kaninchen, kein Reh mehr von ihm sicher. Und noch was ist mit diesem Adler ganz anders geworden. Der hat ganze Menge Erfahrungen mitgenommen. Er besitzt die Erfahrung und Reife eines alten Adlers, kombiniert mit der Flugkraft, Dynamik und Energie eines jungen Adlers. Er kann mit ungeheurer Schwungkraft wieder auffahren und mit den Flügeln schlagen, wie ein junger Adler. Dass ein Adler mit 40 Jahren noch jung sein kann, das ist außergewöhnlich. Aber er muss diesem ständigen Erneuerungsprozess sich stellen. Denn der bringt ihn zunächst an den Rand seiner Kraft, um nachher wieder nachher zu fühlen. So, und dieses Bild nimmt Gott, um dem Volk Israel zu zeigen, wieso es ihm so geht. Als es an dem Tiefpunkt angelangt war in der Wüste, hat Gott ihnen diesen Adler zum Vorbild gegeben. Und als Israel aus seinem Land vertrieben wurde, sagt er in Jesaja: Die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft. Wichtig ist an der Stelle: Ich mach mit. Ich schimpf nicht über Gott und dass es mit mir so ist, wie es ist. Ich mache ihn nicht dafür verantwortlich, dass er nicht meine Wünsche erfüllt, sondern ich stelle mich ihm her und lass mich von ihm verändern. um neuen Sinn für mein Dasein zu bekommen, neue Kraft, aber auch neue Fähigkeiten. Im Psalm 103 lesen wir: Er, der Herr, macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Aber dieser Erneuerungsprozess sichert dem Adler das Überleben, aber auch uns. Denn gemütlich für längere Zeit bleibt es nicht. Der Herr sorgt dafür, dass wir nicht einschlafen. Und er sorgt dafür und klopft immer wieder und sagt: Mein Lieber, guck mir mal tief in die Augen. Ich will dich verändern. In Gemeinschaft mit ihm erleben wir Erneuerung. Erleben wir neue Gedanken, neue Perspektiven. Allerdings, er kämpft um Vertrauen. Gott, der Herr, kämpft um Vertrauen. Und wenn wir heute nach dem Gottesdienst auseinandergehen, werde ich da vorne stehen und jedem einen Zettel anbieten. Denke an den Adler. Er, der Herr, macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Haben wir es begriffen, dass unser Herr ungeheure Interesse an uns hat? Haben wir es begriffen, dass er viel bezahlt hat, um das möglich zu machen? Haben wir es begriffen, dass wir Verantwortung auch füreinander haben? Haben wir es begriffen, dass das, was wir haben, nicht Selbstzweck ist, sondern dient dazu, damit wir unseren Herrn verherrlichen? Ich wünsche uns dabei Gottes Segen und viel Erfolg.